Annette Hicker wird gleich den Vortrag halten. Aber ab und zu, die, die mich kennen, und das ist gar nicht so oft, aber manchmal ist es so, dass ich nicht direkt zum Tagesgeschäft übergehen kann. Und ich muss euch wirklich sagen, also mich macht das sehr, sehr betroffen und ich habe eigentlich auch gar keine Worte dafür, was mit George Floyd passiert ist in den USA, diese Gewalt, diese rassistische Gewalt, die, glaube ich, weltweit unsere alle Herzen bewegt. Es ist etwas, das ja kein Einzelfall ist. Es wird jetzt immer deutlicher, wie stark das unsere Gesellschaften prägt und auch bei uns ja vorhanden ist. Und von daher möchte ich das einfach auch hier mit aufgreifen, weil wir hier in diesem Zentrum einfach auch nicht einfach nur so einen inneren Weg gehen, sondern uns immer direkt auch beziehen auf das, was vielleicht gerade uns sehr, sehr stark bewegt. Und ich denke, viele von euch haben das auch mitbekommen und fühlen damit und sind betroffen und wie gesagt auch eine Form von Sprachlosigkeit. Aber da müssen wir ja raus, denn es geht darum, deutlich zu werden und Worte zu finden. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht, und da möchte ich jetzt gerne einladen, bevor wir dann das Thema aufgreifen, was ja auch ein existenzielles ist, was Annette dann bringen wird, also die Vergänglichkeit, was auch mit Verletzlichkeit zu tun hat. Vielleicht seid ihr einverstanden, wenn wir eine Schweigeminute einlegen, gemeinsam, jetzt, im Gedenken an all die Opfer von rassistischer Gewalt, was jetzt vielleicht sogar passiert in dieser Welt, ganz bestimmt. Und dass wir da einfach einen Moment hinspüren, ja, dass wir da eben auch Teil von sind und dass wir uns da nicht verschließen und auch Verantwortung übernehmen, resonieren, bereit sind. So von daher für einen kleinen Moment innehalten und sich verbinden mit all den Opfern von rassistischer Gewalt. Und den Angehörigen und den Menschen und ja, das zeigt, dass wir einen langen Weg vor uns haben und gleichzeitig alle auch in der Verantwortung stehen. Denn wir können was tun, auf jeden Fall, was unser eigenes Herz betrifft, in Verbindung mit all den Menschen und Lebewesen, die wir tagtäglich treffen, begegnen. Wir haben uns jetzt heute getroffen hier, weil wir so eine buddhistisch-philosophische Reihe versuchen oder uns, ja, uns überlegt haben, dass wir da Lust zu haben, so die spezifischen Themen des Buddhas, so die auf den Punkt bringen, um was es eigentlich geht in seiner Lehre, dass wir die so nach und nach uns anschauen, und zwar all die buddhistischen Stadtpraxisleiter und Leiterinnen des Zentrums hier. Und dadurch werden die alle auch ein bisschen sichtbarer. Und vor allen Dingen haben die ja auch sich also sehr vertieft im Laufe der Jahre und auch in der Begleitung von Menschen, da sich auch meist auf ein Thema zum Beispiel spezialisiert, wie das bei der Annette ist. Annette Hecker ist seit über 20 Jahren mit diesem Thema in Verbindung. Also erst einmal durch eigenes Erleben auch mit diesem existenziellen Thema der Vergänglichkeit, der Nichtbeständigkeit, der Abschiede. Und daraus ist dann bei ihr eine Berufung im Grunde entstanden, ein Weg, ja, so dass sie all das, was sie erlebt und was ihr wichtig ist, immer wieder auf diese Themen zurückbringt, der Vergänglichkeit, ja, der Endlichkeit. Und da wundert es auch nicht, dass sie seit fast 20 Jahren im Bereich des Hospiz tätig ist, auch heute. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas Wichtiges, dass jemand da eben nicht nur theoretisch drüber spricht, sondern aus einer tiefen Erfahrung heraus. Und das freut mich besonders, dass sie dieses Thema sich vorgenommen hat und da mit euch also ihr Wissen, ihre Erfahrungen teilen wird. Und ich glaube, dass wir einen ganz intensiven Abend haben werden. Und wie gesagt, es rührt genau an diese existenziellen Themen, die mit unserem Menschsein verbunden sind und die wir leider im Alltagsgeschäft und in dem Hamsterrad, in dem wir sind und wo wir von ganz anderen Werten getrieben sind, allzu schnell vergessen. Und deshalb hat der Buddha eben auch so darauf hingewiesen, also wie wichtig es ist, also angesichts der Unbeständigkeit und der Vergänglichkeit ausgesöhnt sein Leben zu leben, von Augenblick zu Augenblick. Ja, und in diesem Sinne werde ich gleich übergeben an Annette. Nur noch ein kleiner Hinweis: Wir werden den Vortrag von Annette aufnehmen, aber nur ihre Sprache und nichts, was ihr sagt oder wo ihr euch austauscht. So, das ist ausschließlich quasi der Vortrag von Annette, auch nicht im Bild, sondern rein in der Sprache, das nehmen wir auf. Das solltet ihr wissen, dass ihr da beruhigt seid, dass also nichts von euch aufgenommen wird. Ja? Okay. Und danke auch an Uwe, der heute unser Host ist wieder und für die Technik sorgt. Und jetzt mache ich mal hier Platz für Annette. Danke. Ja.
Ja, danke, liebe Sylvia, für diese freundliche Begrüßung und danke auch nochmal von mir, lieber Uwe, für deine ja beherzte Unterstützung in der Technik. Und danke euch allen fürs Kommen. Ich bin wirklich glücklich, jetzt hier zu sitzen und ja, Menschen hier zu wissen, also ohne dass ich das jetzt im Einzelnen sehen kann, die weit weg sind und die sonst nie hier an diesem Abend hätten teilnehmen können. Und das sind die, ja, das ist so einer der kleinen Vorteile dieser Corona-Zeit, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und insofern freue ich mich wirklich sehr auf den Abend. Und danke dir, Sylvia, auch nochmal für diesen Einstieg, der ja in der Tat ja auf so traurige Weise eben diese Verbindung zu diesem Thema auch hat. Und das hat uns, finde ich, gut schon eingeführt in dieses Existenzielle, genau um das es gehen soll. Bevor ich mit dem Vortrag starte, würde ich gerne einmal kurz einen Blick in eure Runde tun. Und zwar würde ich gerne einfach mal so die vier Himmelsrichtungen abfragen. Also welche oder welcher von euch glaubt, am weitesten im Osten zu sein? Mal melden und Mikro anmachen und sagen, ich komme aus da und da. Wer ist am weitesten im Osten? Gibt's wer?
Vielleicht Bergedorf? Ist Berlin im Osten?
Ja, Berlin ist im Osten, genau. Berlin, gibt's noch weiter Östliches als Berlin? Nein, aus Berlin. Wer? Ah, du bist aus Berlin.
Ja.
Und was hat dich heute hergebracht?
Ich finde das Thema sehr, sehr notwendig fürs alltägliche Leben, weil alles immer wieder kommt und vergeht.
Ja. Ja, hallo, wir waren ja noch viel weiter östlich. Wir kennen uns aus Ladakh. Ja, schön, genau, dass du da bist. Ja, dann gehen wir weiter. Wer ist, glaubt am weitesten im Norden zu, also noch weiter nördlich als Hamburg? Welcher ist noch weiter im Norden?
Ich glaube, das sind wir. Wir sind hier zu dritt aus Arnebü. Das liegt 20 Kilometer südlich von Flensburg an der Ostsee.
Ja, das hört sich nach ziemlich nördlich an. Hallo.
Genau. Ja, hallo.
Ihr seid zu dritt.
Genau. Karin und Almut noch dabei.
Was hat euch heute hergebracht?
Du, einfach weil es ein existenzielles Thema ist und weil wir haben jetzt schon öfter gerade zugehört, die Vorträge, die ihr ausgesendet habt, und ich finde es eine kostbare geistige Nahrung, sich immer wieder auf das Wesentliche zu besinnen, und dann ist es eine große Unterstützung.
Dankeschön. Schön, dass ihr da seid aus...
Ja, danke, du auch.
In der Nähe von Flensburg. Ja, dann gehen wir weiter in den Westen. Wer glaubt am weitesten westlich heute hier zu sein, zugeschaltet? Im Westen. Also ich glaube, Köln habe ich schon gesehen. Gibt es noch was weiter Westliches?
Also für Köln bin ich hier. Ja,
hallo. Ich habe es auch gesehen.
Ja. Ja, ich finde es auch schön, hier zu sein. Ich bin eine von denjenigen, die sonst nicht teilnehmen könnten.
Genau.
Und ich finde einfach diese Reihe sehr gut, mich in die Lehre zu vertiefen, weiter dadurch. Und ja, was alle anderen auch schon gesagt haben, das ist ein existenzielles Thema, mit dem ich in meiner Arbeit auch ständig konfrontiert werde. Und ich freue mich auf deinen Vortrag.
Ja, danke. Ich freue mich auch, dass du da bist, Barbara. Ja, und jetzt gehen wir in den Süden. Und da vermute ich mal, sind viele, denn das ist meine alte Heimat. Und da habe ich an viele geschrieben, kommt doch zum Vortrag. Also, wer ist noch weiter südlich als München? Gibt es jemanden, die südlicher ist als München?
Also ich bin aus Freiburg oder in der Nähe von Freiburg, ist ja schon ganz schön südlich, genau, könnte ich sein. Ja, also ich habe mich sehr gefreut auf den Abend. Wir hatten auch schon telefoniert, Annette, genau. Also mein Vater ist ja jetzt erst verstorben.
Ah ja.
Im Mai, am 17. Mai, genau. Mhm. Und da ist das Thema natürlich sehr präsent und beschäftigt mich sehr. Zum einen, aber auch so finde ich das Thema immer wieder schwierig. Also ist ja immer wieder auch schmerzlich in vielen Situationen, oder man macht sich Sorgen vielleicht sogar, was das Thema anbetrifft. Und von daher freue ich mich jetzt sehr auf den Abend.
Ja, genau. Ich mich auch. Ich würde gerne noch weiter eben in diese Münchner Ecke. Ich habe nämlich vorhin gesehen, Annette Hocheder ist da. Magst du dich mal melden, Annette, meine Namensschwester?
Jetzt?
Ja, jetzt. Hallo, Annette. Du magst dich gar nicht zeigen. Hast du die?
Ich habe Probleme mit der
Kamera. Okay, gut. Also Annette Hocheder, wir kennen uns nämlich aus einer Fortbildung, palliativ-spirituelle Fortbildung im Domizilium in Weihern. Hallo, da ist sie.
Jetzt bin ich da, oder?
Ja.
Ja, hallo, grüß dich.
Hallo, Annette. Genau. Und das ist einfach schön, dass Menschen, die noch nie auch hier im Zentrum waren, so wie du, einfach jetzt heute Abend bei diesem Vortrag dabei sein kann. Und da bist du, glaube ich, nicht die Einzige. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid.
Wenn du mich jetzt fragst, was mich zu dir führt, das bist du, Annette.
Ja.
Wichtiges Thema. Spannend.
Ja. Wir sind ja einfach mit dem Thema auch in der Tat in dieser Fortbildung verbunden gewesen. Genau. Ja, sehr schön, dass du da bist und ihr alle anderen auch. Ich würde es von jedem und jeder Einzelnen gerne hören, nur dann wäre die Zeit schon wieder rum. Und deswegen vielen Dank für diejenigen, die jetzt was gesagt haben. Und dann gehe ich jetzt über zu dem Vortrag. Vergänglichkeit, Annäherung an die Natur des Geistes. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Mit diesem Zitat aus einem Gedicht von Erich Kästner hätte ich diesen Vortrag auch überschreiben können. In seiner wunderbar poetischen Sprache bringt Erich Kästner das Spannungsfeld auf den Punkt, in dem wir uns beim Thema Vergänglichkeit befinden und bewegen. Jeden Tag sehen wir es in der Natur. Nichts bleibt. Nichts bleibt so, wie es gerade noch war. Gerade war da eine erst ein wenig geöffnete Knospe und jetzt ist die Mohnblüte voll geöffnet in ihrer ganzen Pracht. Und nur wenige Stunden später liegen die Blütenblätter verwelkt am Boden. Und die Samenkapsel beginnt zu reifen. Ein ewiger Kreislauf von Entstehen, Werden und Vergehen. Und dies alles ist von Dauer. Diese Prozesse sind von Dauer. Nichts bleibt, mein Herz, und alles ist von Dauer. Ich möchte in diesen Vortrag mit einem weiteren Zitat, einem deutlich längeren, einsteigen und hinterher sage ich euch, von wem es ist. Es handelt sich um ein Radiointerview und ist überschrieben mit Lob der Vergänglichkeit. Sie werden überrascht sein, mich auf Ihre Frage, woran ich glaube, oder was ich am höchsten stelle, antworten zu hören, es ist die Vergänglichkeit. Aber Vergänglichkeit ist doch etwas sehr Trauriges, werden Sie sagen. Nein, erwidere ich, sie ist die Seele des Seins, ist das, was allem Leben Wert, Würde und Interesse verleiht. Denn sie schafft Zeit. Und Zeit ist wenigstens potenziell die höchste nutzbare Gabe, in ihrem Wesen verwandt, ja identisch mit allem Schöpferischen und Tätigen, aller Regsamkeit, allem Wollen und Streben, aller Vervollkommnung, allem Fortschritt zum Höheren und Besseren. Wo Nichtvergänglichkeit ist, nicht Anfang und Ende, Geburt und Tod, da ist keine Zeit. Und Zeitlosigkeit ist das stehende Nichts, so gut und so schlecht wie dieses, das absolut Uninteressante. Es folgt in dem Interview nun eine Passage über das Alter des organischen Lebens auf Erden, ungefähr 550 Millionen Jahre, und darüber, dass auch dieses irgendwann wieder zu Ende sein wird. Und weiter geht es. Die Bewohnbarkeit eines Himmelskörpers ist eine Episode in seinem kosmischen Sein. Und würde das Leben noch einmal 550 Millionen Jahre alt, am Maßstab der Äonen gemessen, ist es ein flüchtiges Zwischenspiel. Wird es dadurch entwertet? Im Gegenteil, meine ich, gewinnt es dadurch ungeheuer an Wert und Seele und Reiz, gewinnend gerade und sympathieerweckend wird es als Episode. Und ein wenig später heißt es dann noch, zu den wesentlichsten Eigenschaften, welche den Menschen von der übrigen Natur unterscheiden, gehört das Wissen von der Vergänglichkeit, von Anfang und Ende und also von der Gabe der Zeit. Diesem so subjektiven, so eigentümlich variablen, nach seiner Nutzbarkeit so ganz dem sittlichen unterworfenen Element, dass sehr wenig davon sehr viel sein kann. Und schließlich am Ende dieses Textes, in tiefster Seele glaube ich und halte diesen Glauben für jede Menschenseele natürlich, dass dieser Erde im All seine zentrale Bedeutung zukommt. In tiefster Seele hege ich die Vermutung, dass es bei jenem Es werde, das aus dem Nichts den Kosmos hervorrief und bei der Zeugung des Lebens aus dem anorganischen Sein auf den Menschen abgesehen war und dass mit ihm ein großer Versuch angestellt ist, dessen Misslingen durch Menschenschuld dem Misslingen der Schöpfung selbst, ihrer Widerlegung gleichkäme. Möge es so sein oder nicht so sein, es wäre gut, wenn der Mensch sich benähme, als wäre es so. Von Thomas Mann, Ende 1951 und Anfang 1952, geschrieben für ein Interview im Rahmen der Radioserie This I Believe mit dem amerikanischen Radiosender Columbia Broadcasting Systems. Also, ohne Vergänglichkeit ist kein Leben möglich. Ohne Vergänglichkeit würden wir alle hier nicht sitzen, wären wir alle nicht da. Und ohne Vergänglichkeit hätte ich mit Sicherheit diesen Vortrag nicht geschrieben. Hätte ich nicht diesen Termin gehabt und wäre die Zeit bis dahin nicht immer kürzer geworden, warum hätte ich mich hinsetzen sollen und einen Vortrag schreiben, mich der Mühe unterziehen sollen, meine Gedanken und Erfahrungen in Worte zu fassen, passende Bilder und Zitate zu finden? Ich bin mit Sicherheit nicht die einzige Aufschieberin, vornehmer heißt es ja heute prokrastinieren, hier im Zoom-Raum, nicht die einzige, der Mark Twain aus dem Herzen spricht, wenn er sagt, gäbe es die letzte Minute nicht, so würde niemals etwas fertig. Auch der Dalai Lama hat diesen Zusammenhang in einem kurzen Satz formuliert. Das Bewusstsein der Vergänglichkeit vereint mit der Berücksichtigung des enormen Potenzials der menschlichen Existenz verleiht uns ein Gefühl der Dringlichkeit. Wir sind aufgefordert, Prioritäten zu setzen, in der zeitlichen Begrenztheit unseres Lebens zu entscheiden, wofür wir unsere Lebenskraft einsetzen wollen und wofür nicht. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen sich gerade in dieser Zeit der Corona-Krise, die uns unsere Vergänglichkeit so bewusst macht, verstärkt diesen Fragen zuwenden. Das sind doch eigentlich alles recht naheliegende und leicht zu verstehende Gedanken. Warum fällt es uns dann so schwer, die Vergänglichkeit als eine Grundtatsache des Lebens, als Daseinsmerkmal Anicca, die Unbeständigkeit, anzunehmen? Warum vermutet Thomas Mann zu Recht, dass der Radiointerviewer mit Unverständnis reagieren würde auf sein Lob der Vergänglichkeit? Das ist doch etwas sehr Trauriges. Und das stimmt. Das stimmt eben auch. Es ist traurig, wenn etwas Schönes zu Ende geht. Wenn wir uns von einem geliebten Menschen oder Tier für immer verabschieden müssen. Wenn Beziehungen zerbrechen. Wenn Alter, Krankheit und Tod Schluss machen mit unserer Illusion von Unverletzlichkeit und eben von Beständigkeit. Es ist auch hier so, die Kategorie Vergänglichkeit macht überhaupt nur Sinn, wenn es den anderen Pol, die Beständigkeit, gibt. Zumindest in unserem Denken, als Vorstellung, vielleicht auch nur als Konzept, als Wunsch, als zutiefst menschlichen Wunsch. Möge eine Situation so perfekt sein, das Glück so vollkommen, dass man ausruft, verweile doch, du bist so schön. Und dann stell dir mal einen endlosen Orgasmus vor. Oder ein endloses Sahnetortenessen. Oder ein endloses Klavierkonzert. Oder ein endloses tiefsinniges Gespräch mit deiner spirituellen Freundin, mit deiner Kalyanamita. Es ist und bleibt das Festhalten, das Anhaften, das Begehren, die Gier oder die Identifikation, wie immer wir es nennen, worin das Problem liegt, nicht in der Vergänglichkeit oder besser gesagt Unbeständigkeit. Ich möchte euch noch etwas vorlesen, diesmal eine kleine Geschichte von Gregor von Rezzori aus dem Buch Maghrebinische Geschichten, 1953 erschienen, und die geht so. Der Großkhan hatte befohlen, alle Bücher seines Reiches zusammenzutragen. Es waren 20.000 Kamellasten. Als der Großkhan diesen ungeheuren Berg von Wälzern sah, gab er seinen Gelehrten den Auftrag, alle Weisheit, die in ihnen enthalten wäre, in einem Buch aufzuzeichnen. Die Gelehrten machten sich an die Arbeit, und eines Tages traten sie vor den Großkhan und überreichten ihm das Buch. Der Großkhan wog das Buch in seiner Hand und befahl den Gelehrten, alle Weisheit dieses Buches in einen Satz zu fassen. Die Gelehrten machten sich an die Arbeit, aber so viel sie auch von ihrer Weisheit und Gelehrsamkeit darauf verwendeten, sie mussten verzweifeln. Sie bekannten es dem Großkhan und er ließ sie alle köpfen. Darauf befahl er, in allen Provinzen, Städten, Marktflecken, Konaks und Jurten seines Landes bekannt zu machen, dass er jeden Schriftgelehrten töten lassen werde, bis nicht einer von ihnen imstande wäre, ihm den Satz zu sagen. Ein Satz nämlich, der eine Weisheit enthalte, welche zu allen Zeiten und bei jeglicher Gelegenheit in allen Umständen und Wechselfällen des Lebens die größte Einsicht und weiseste Tröstung enthalte. Jahre vergingen und die Schriftgelehrten starben unter den Schwertern der Henker wie die Stallfliegen bei Frost. Davon hörte ein Asket, der in der Einsamkeit auf seiner Säule lebte. Und er stieg nieder von seiner Säule und begab sich vor den Herrn der Erde. Weißt du den Satz? So fragte ihn der Großkhan, in dem alle Weisheit dieser Erde enthalten ist, so dass sie bei jeglicher Gelegenheit und immer unter allen Umständen und Wechselfällen des Lebens die tiefste Einsicht und tröstlichste der Tröstungen ist? Ich weiß ihn, erwiderte der Asket. So sage ihm, befahl der Großkhan. Darauf antwortete der Asket, auch dieses wird vergehen. Sylvia Kolk erzählt diese Geschichte in einer anderen, nicht so blutrünstigen Version. Da geht es, wenn ich es richtig erinnere, um eine Prinzessin und ihren Hochzeitsring, in dem dieser Satz eingraviert ist, um ihr eben, also der Prinzessin, in allen Wechselfällen des Lebens zu helfen. Und auch der Vipassana-Lehrer Jack Kornfield wird zitiert mit dem Satz, die gesamte buddhistische Lehre lässt sich mit wenigen Worten zusammenfassen. Es ist nicht immer so. Entscheidend dabei finde ich, dass diese Weisheit eben gerade auch im Umgang mit den angenehmen, den schönen Erfahrungen und Zeiten des Lebens gilt. Denn gerade an diesen haften wir ja so an. Dass diese Weisheit in einer unangenehmen Situation hilfreich ist, das liegt relativ nahe. Ich weiß, auch das geht vorüber. Ja, das hilft. Wobei wir mitunter ja sogar an unserem Leid anhaften, an dem, was wir kennen, was uns vertraut ist. Und dann ziehen wir dieses bekannte Leid der Ungewissheit einer neuen Situation vielleicht vor. Doch wie dem auch sei, wie stark wir festhalten, woran auch immer, es wird sich dennoch verändern. Der Fluss des Lebens fließt. Und uns am Ufer an einer Wurzel festzukrallen, um nicht ins Ungewisse mitfließen zu müssen, ändert nichts daran. Der Fluss des Lebens fließt. Und es geht darum, unsere Angst vor dem Mitfließen zu überwinden und nach an diesem Mitfließen Freude zu finden, wahre Lebensfreude. Danke, liebe Sylvia, für dieses wunderbare Bild, das ich vor vielen Jahren von dir an einem Stadtpraxisabend gehört habe und das mich seitdem begleitet. Ich erinnere mich daran, wenn ich Angst bekomme vor den Stromschnellen, die da vielleicht vor mir liegen, oder in den Strudeln, die mich gerade herumwirbeln. Ich erinnere mich daran, wenn mir das Vertrauen etwas schwindet in die Tragfähigkeit des Wassers, des Lebens, auch der Bewegung. Vertrauen, wenigstens ein Minimum davon, brauchen wir für dieses Mitfließen im Strom des Lebens. Und so könnte es doch gelingen, Ja sagen zum Leben, wie immer es sich zeigt, die angenehmen Seiten wirklich zu genießen, in diesem Moment, wissend, dass es vorübergehen wird und es mit den unangenehmen Seiten aufzunehmen, in diesem Moment, wissend, dass auch sie vorübergehen werden, wissend, dass ich nur in diesem Moment, das Wissen, dass ich nur in diesem Moment eine Chance habe, das Leben wirklich zu leben. Und im nächsten Moment wieder. Das ist das Wunderbare. Ich kann in jedem Moment beginnen mit diesem Ja sagen zum Leben, mit diesem Lebendigsein, mit diesem Dasein im Hier und Jetzt. Andreas Gryphius hat ein kurzes Gedicht mit dem Titel Betrachtung der Zeit geschrieben. Er lebte im 18. Jahrhundert, daher ist die Sprache für uns vielleicht etwas ungewohnt. Naja, wir kennen das ja von den Lehrreden des Buddhas noch viel länger her. Und das Gedicht lautet: Mein sind die Jahre nicht, die mir die Zeit genommen. Mein sind die Jahre nicht, die etwa möchten kommen. Der Augenblick ist mein. Und nehme ich den in Acht, so ist der mein, der Jahr und Ewigkeit gemacht. Der Augenblick. Rituale können uns helfen, den Augenblick in Acht zu nehmen, die tägliche Meditationspraxis und vor allem die Kultivierung der bewussten Geistesgegenwart, das Training von Sati. Vom Erwachen bis zum Zubettgehen, in alltäglichen Situationen und in besonderen. Es gilt, den Geist mit entspannter Disziplin zu erziehen wie einen jungen Hund. Noch so ein wunderbares Bild, das ich von dir, liebe Silvia, habe. Danke. Es kann und darf auch schwierig sein, zu diesem umfassenden Ja zum Leben zu kommen. Es braucht Zeit, Zeit des Lernens und Umlernens, das wissenschaftlich erwiesen viel schwieriger ist als das Neulernen. Und es braucht Zeit für Heilung, für Transformation. Auch das hat der Buddha uns gelehrt. Es ist möglich, Hindernisse und Schwierigkeiten zu transformieren in Stärken und Chancen. Es ist möglich, die in den Hindernissen gebundene Energie zu befreien und einzusetzen für das Vorankommen auf dem Weg in die Freiheit. Wir können den Schmerz über die Vergänglichkeit verwandeln in Freude darüber. Ich habe zum Beispiel den tiefen Schmerz über eine zerbrochene Liebe erst wirklich überwunden, als viele Jahre später die nächste große Liebe in mein Leben kam und klar war, dass ich ohne das Ende der anderen nicht diese neue hätte erleben können. Und selbst die größte Katastrophe in meinem Leben, nämlich das Ende eben dieser Liebesbeziehung durch den Tod meiner Gefährtin, hatte zur Folge, Sylvia hat es angesprochen, dass ich ein großes Glück gefunden habe, nämlich meine Berufung, die Arbeit als Trauerbegleiterin, auch als Trauerrednerin und im Hospizbereich. Und doch. Es gibt in mir immer noch manchmal den Gedanken, ach, auch darauf hätte ich gerne verzichtet, wenn Gunda noch weiter leben würde. Doch wer weiß, ob wir überhaupt noch zusammen wären heute. Wir haben uns sehr geliebt und wir haben uns viel gestritten. Wer weiß, wie unsere Beziehung sich entwickelt hätte ohne dieses traurige Ende, das auf eine Art zugleich ein glückliches war. Denn der letzte Zweifel an Gundas Liebe für mich, die ich notorisch eifersüchtig war, verschwand erst, als sie in den letzten Lebenstagen nur noch mich um sich haben wollte. Was bleibt, ist die Liebe und die Dankbarkeit dafür, eine große Liebe gelebt zu haben. Immerhin 11 Jahre lang. Und im Übrigen halte ich es hier mit Adorno. Es ist ein Trugschluss zu glauben, was dauert, sei wahrer als das, was vergeht. Wir leben in diesem Spannungsfeld zwischen dem Wunsch nach Beständigkeit und der Tatsache der permanenten Unbeständigkeit. Wesentlich für das Gelingen des Lebens in diesem Spannungsfeld ist meiner Ansicht nach und auch meiner Erfahrung nach das Zulassen und das Durchleben von Trauer, das Gestalten von Abschieden, dass wir nicht achtlos darüber hinweggehen, dass etwas Wichtiges zu Ende gegangen ist. Meinem Eindruck nach ist das Gefühl Trauer in unserer Zeit und Gesellschaft noch stärker tabuisiert als der Tod, als die Vergänglichkeit. Mit dem Tod finden wir uns alle ab. Womit wir uns nicht abfinden, das ist das Leben. formuliert Graham Greene. Schon die kleinen Kinder werden mit einer Süßigkeit, einem Spielzeug oder irgendeiner Ablenkung in Tüttelchen getröstet, wenn sie weinen, wenn sie traurig sind. Vielleicht auch wütend. So lernen sie, dass unangenehme Gefühle so schnell wie möglich weggemacht werden sollten. Dass sogar die starken Großen offenbar Angst vor solchen Gefühlen haben. Dann müssen sie ja sehr gefährlich sein, diese Gefühle. Viele Trauernde haben mir schon erzählt davon, wie schmerzhaft es für sie war, dass zum Beispiel auf der Arbeit die Kolleginnen und Kollegen oder auch Freundinnen und Freunde mit Schweigen reagiert haben, wenn sie ihnen das erste Mal nach einem Verlust wieder begegnet sind. Besonders eingeprägt haben sich mir die Worte einer Trauernden, die sagte, wenn ich gewusst hätte, wie weh dieses Schweigen tut, hätte ich damals, als die Mutter meiner Kollegin plötzlich verstorben war, nicht geschwiegen, weil ich Angst hatte, nicht das Richtige zu sagen. Tatsächlich ist nicht alles gleichermaßen das Richtige, was wir einem trauernden Menschen sagen können. Floskeln und schneller Trost, mit dem wir in erster Linie unser eigenes unangenehmes Gefühl zu beschwichtigen versuchen, schaden wirklich mehr, als sie nützen. Doch aus dem Herzen gesprochene Worte, die die Trauer anerkennen und mitfühlen, können nicht falsch sein. Voraussetzung dafür, solche Worte sprechen zu können, und das können auch ganz schräge und einfache sein, Voraussetzung ist, dass wir unsere eigene Trauer über unsere eigenen Verluste spüren und durchleben können oder konnten. Die Hospizbewegung ist eine der größten sozialen Bewegungen in Deutschland. Tausende von Menschen, überwiegend weiblichen Geschlechts, nehmen an Kursen in Sterbe- und Trauerbegleitung teil. Viele von ihnen sind dann auch ehrenamtlich in Hospizdiensten und stationären Hospizen tätig. Und für gar nicht wenige ist der Kursbesuch, die Berührung mit dem Thema Vergänglichkeit, Sterblichkeit und mit den damit verbundenen Gefühlen, das, wonach sie sich meist eher intuitiv und unbewusst gesehnt haben, was sie gesucht haben. Und sie gehen dann gar nicht unbedingt in die Hospizarbeit oder bleiben da nicht lange. Aber dennoch war es wichtig für sie, diesen Kursbesuch zu haben. Für mich ist das eine gute Nachricht, denn so gibt es nun seit 15 Jahren immer wieder genug Menschen, die sich zu einem solchen Kurs bei mir anmelden. Und ich kann euch sagen, es wird nicht langweilig. In jedem Kurs entdecke ich von neuem irgendeinen Aspekt am Thema, der mir vorher noch nicht so deutlich war. Und in jedem Kurs lerne ich neue Menschen und neue Geschichten, neue Biografien, neue Umgangsweisen mit Sterben, Tod und Trauer kennen. Es ist ein sehr lebendiges Thema. Das gleichmütige Annehmen und beherzte Transformieren von Unangenehmem ist die zentrale befreiende Botschaft des Buddha, die ich in diesen Kursen mit immer neuer Begeisterung zu vermitteln versuche. Wir sollten dabei nicht zu schnell sein mit dem Trost der Vergänglichkeit. Ich weiß, auch dieses geht vorüber. Unangenehmes Dukkha annehmen bedeutet den Schmerz wirklich spüren, die Trauer spüren und dabei wahrnehmen, wie sich das unangenehme Gefühl von ganz alleine langsam verändert. Einfach, weil es unbeständig ist. Und eines meiner Lieblingszitate zur Vergänglichkeit stammt von Pema Chödrön. Sie sagt, die Vergänglichkeit ist ein Prinzip der Harmonie. Wenn wir uns nicht gegen sie auflehnen, sind wir in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit. Doch gerade in diesen Corona-Zeiten, in dieser Corona-Krise, kursieren auch Äußerungen zum Thema Vergänglichkeit und Sterblichkeit als Grundtatsache menschlicher Existenz, die ich als zynisch empfinde. Da wird zum Beispiel gesagt, die meisten der an oder mit Covid-19 verstorbenen Menschen hier in Deutschland oder Österreich seien ja sowieso bald gestorben. Und daher seien die drastischen Maßnahmen des Lockdown, unter denen ja alle zu leiden hätten, ein unverhältnismäßig hoher Preis. Ich sage, selbst wenn es wirklich nur die im Durchschnitt 9 Jahre wären, die die Corona-Toten länger hier hätten leben können, hat niemand das Recht, einem anderen Menschen absichtlich oder wissentlich seine Lebenszeit zu verkürzen. Ganz zu schweigen von den tausenden Menschen, die in anderen Ländern und Regionen sterben mussten und weiter sterben, obwohl sie hätten geschützt werden können oder hätten geschützt werden können. Bei mir selbst habe ich in diesen vergangenen Wochen und ja Monaten, muss man ja inzwischen schon sagen, feststellen können, wie sehr ich das Leben liebe, trotz alledem. Wie klug habe ich in so mancher Trauerrede davon gesprochen, dass insbesondere ein früher Tod uns, die Hinterbliebenen, lehren kann, unser Leben so zu leben, dass es jederzeit zu Ende sein könnte und dann ein gutes Leben war. Ja, das stimmt immer noch. Und ich möchte gern steinalt werden, wenn es möglich ist. Was ich dazu tun kann, tue ich. Und ich weiß, dass mir das keine Garantie gibt. Doch die vielleicht übervorsichtige Zurückhaltung, was zum Beispiel Präsenzveranstaltungen hier im Zentrum angeht, ist mir 1000-mal lieber als die vertrauensselige Laxheit in Bezug auf Physical Distance, die ich teilweise an anderen Orten erlebe und erleide. Dieser kleine Coronavirus lehrt uns auch dies. Wir sind nicht nur für uns alleine vergänglich. Wir sind verbunden auch darin. Wir können unabsichtlich die Gesundheit und sogar das Leben anderer Menschen gefährden. Doch nur in dem Maße, in dem wir unser eigenes Leben lieben, es bejahen, können wir das der anderen beschützen. Insofern ist unsere Praxis der Selbstliebe, Selbstfürsorge, des Selbstmitgefühls, ist Metta für uns selbst, immer auch eine Praxis für die Welt. Doch das reicht nicht, genau wie Sylvia es gerade gesagt hat. Dass der Mensch sich so benähme, als sei die Schöpfung auf ihn abgesehen und als habe sie mit ihm einen großen Versuch angestellt. Ob das stimmt oder nicht, ob man das glaubt oder nicht, es ist nicht die schlechteste ethische Leitlinie. Auch und gerade in so einer Pandemie oder in solchen Pandemien, wie der Rassismus eben auch eine ist, die die gesamte Menschheit betreffen. Vergänglichkeit. Annäherung an die Natur des Geistes. Ich habe ehrlich gesagt ziemlich lange gerätselt, was Sylvia Kolk wohl mit dem Titel für diesen Vortrag meinte, denn sie hat ihn mir so gegeben. Ja klar, so wie die Natur allen Seins die Vergänglichkeit ist, so ist sie auch die Natur des Geistes. Aber warum das dann im Vortragstitel extra benennen? Geht es darum, dass wir an unsere Gedanken, Überzeugungen, Konzepte, also an diese Produktionen unseres Geistes so besonders hartnäckig anhaften? obwohl wir bei näherer Betrachtung ganz leicht feststellen können, dass es immer Produktionen im Hier und Jetzt sind, ohne feste Substanz. Dass wir die Dinge so sehen, wie sie uns gerade am besten in den Kram passen. Wie oft schon habe ich bei der Lektüre alter Tagebücher festgestellt, dass ich eine Situation aus meiner Vergangenheit ganz anders in Erinnerung hatte. Sowohl die Gefühle, na klar, aber auch die Fakten. Man kennt das ja auch von Zeugenaussagen. Felsenfest überzeugt, wie es war. Aber das passte offensichtlich in diesem Moment, wo ich mich erinnerte, gerade besser, mich so daran zu erinnern. Ist das Unbeständigkeit als Natur des Geistes? Oder sollte vielleicht dieses dauernde Geplapper des Geistes, dieses ständige Kommen und eben auch Gehen von Gedanken in den Blick genommen werden, mit dem wir uns in der Meditation herumplagen, wenn wir den Geist beruhigen wollen, um zur Einsicht in die Wirklichkeit, wie sie werdend ist, zu gelangen? Und auch diese höchste Einsicht, Nibbana oder Nirvana, ist, wie ich gehört habe, unbeständig. Auch diese vollständige Gestilltheit, diese vollkommene Geistesruhe, diese vollendete Selbstlosigkeit, Anatta, endet in dem Moment, wo das Ich wieder ins Spiel kommt, dieses Glück festhalten möchte. Vielleicht habt ihr ja Lust, gleich im folgenden Austausch in kleinen Gruppen eure Vermutungen und Gedanken über diesen Titel Vergänglichkeit, Annäherung an die Natur des Geistes miteinander zu besprechen. Ich bin gespannt auf die eine oder andere eure Antworten dazu. Doch vorher möchte ich euch einladen zu einem kurzen Innehalten vor diesem Austausch in kleinen Gruppen. Und dazu nimm eine komfortable Sitzhaltung ein. Und wenn du magst, schließe die Augen und komme in dieser Körperhaltung an. Spüre deinen Körper. Komm bei dir an und nun richte die Aufmerksamkeit auf deinen Atem und richte dabei die Aufmerksamkeit auf das Ende eines jeden Atemzugs, das Ende des Einatmens, das Ende des Ausatmens und das Ende der Pause dazwischen. Und beobachte jetzt für ein paar Minuten in dieser Weise deinen Atem. Richte die Aufmerksamkeit auf das Ende. Und nun lausche dem Ton der Klangschale bis zum Ende. Ja, diese Meditationsübung kannst du auch mit in den Alltag nehmen, jeweils das Ende bewusst wahrnehmen, so wie jetzt das Ende dieses Vortrags. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und jetzt gibt es Gelegenheit, so für etwa 20 Minuten euch in kleinen Gruppen, Dreiergruppen, wenn ihr zu mehreren vor dem Computer sitzt, dann ergeben sich vielleicht auch 4 Menschen, die da gleichzeitig zusammenkommen. Und ihr bekommt jetzt von Uwe diese Einladung, einer Breakout-Session beizutreten. Da brauchst du einfach nur auf Beitreten zu klicken. Und in ungefähr 20 Minuten werden wir euch dann wieder hierher zurückholen. Und ihr habt jetzt einfach Gelegenheit zum Austausch über das Gehörte und Erlebte. Ja, ich glaube, jetzt sind sie alle. Ich bin knallrot. Ne? Das ist ein bisschen.